Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für euren Dienst. Es ist immer wieder so eine Freude und so ein Privileg, so in den Lobpreis geführt werden zu dürfen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Joana Häuser. Ich gehöre auch zu dem Team, was diese Predigtreihe nach Gerechtigkeit fragen, in der wir uns gerade befinden, seit ein paar Wochen vorbereitet hat. Und wir haben uns ja jetzt schon wirklich intensiv beschäftigt mit diesem Thema Gerechtigkeit, Barmherzigkeit in der letzten Zeit. Und wir haben schon ganz unterschiedliche Themen angesprochen. Wie sieht Gott Gerechtigkeit im Alten Testament, auch gerade letzte Woche nochmal. Was heißt das praktisch, was heißt das für unseren Dienst an Witwen und Waisen, was heißt das für uns? Hat das mit globalen Themen zu tun, wie dem Thema Nachhaltigkeit? Wir haben viele Mutproben schon erlebt und so weiter und so fort. Und man kann vielleicht sagen, dass wir uns in der letzten Zeit so mit dem großen Was des Themas beschäftigt haben, mit dem Thema, worum geht es überhaupt, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Und was ich heute ansprechen möchte, das ist ein bisschen anderer Bereich. Ich möchte heute eher ein bisschen um die Frage, wie reden. Wie setzen wir uns mit diesem Thema auseinander, beziehungsweise was ist unsere Art und Weise oder wie ist unsere Art und Weise, wenn wir über Gerechtigkeit reden oder wenn wir darüber nachdenken, Menschen helfen zu können, irgendwie Menschen zu dienen. Und das drückt es eigentlich auch schon aus, heute soll es um das Thema Dienen gehen und insbesondere darum, was es heißt, ein dienendes Herz zu haben. Für mich persönlich ist dieses Thema Dienen ganz besonders und ganz neu wichtig geworden, als ich ins Ausland gegangen bin. Das war 2013, 2014 nach meinem Abitur. Da habe ich so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Das kennen viele von euch ja schon. Jedes Jahr gehen irgendwie Jugendliche aus unserer Gemeinde weg für ein Jahr. Und ich bin nach Argentinien gegangen und war gerade mit der Schule fertig. Ich war einfach nur mega begeistert und höchst motiviert. Und auf meinem Herzen war es ganz stark, ein Jahr zu nehmen, ein Jahr zu investieren und einfach Menschen zu dienen. Ich wollte echt alles geben, ich wollte ganz viel Gutes tun, ich wollte mich einsetzen. Und ich hatte so das Gefühl, wow, 18 Jahre lang wurde mir jetzt gedient in meiner Familie, durch die Schule. Ich war echt dankbar für meine Bildung und habe so gedacht, so jetzt ist mal eine andere Zeit dran, jetzt möchte ich mal wirklich dienen. Ich möchte jetzt gehen, ein Jahr nehmen und wirklich Menschen dienen. Und das war meine Erwartung, als ich nach Argentinien gegangen bin, dass ich ganz viel einfach helfen würde. Und dann bin ich da angekommen und wie das so oft ist, wahrscheinlich jeder, der schon mal im Ausland war für eine längere Zeit, weiß, dass immer alles anders kommt, gerade wenn man ins Ausland geht. Und so war es auch und ich kam da an und die ersten Monate waren, kann man fast sagen, ein bisschen von einer Krise geprägt, weil ich mich damit auseinandersetzen musste, dass ich gerade am Anfang das Gefühl hatte, ich kann überhaupt gar nichts tun und ich kann überhaupt nicht dienen. Und die Aufgaben, die ich hatte, das waren auch einfach nicht so viele, muss man ehrlich sagen. Die haben mir jetzt eher das Gefühl gegeben, dass das vielleicht so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren und dass eigentlich gar nicht so viel Arbeit da ist und so weiter und so fort. Und ich habe die Krise gekriegt, weil ich auf einmal angefangen habe, diese ganze Zeit zu hinterfragen. Warum bin ich denn dann eigentlich gekommen, wenn ich jetzt hier nicht dienen kann? Ich möchte doch dienen. Und dazu kommt natürlich auch, dass gerade im Ausland ganz, ganz viel erstmal in einen selbst investiert wird. Ganz, ganz viel wurde mir dazu noch gedient. Leute haben mir beigebracht, wie ich mich in der Kultur zu verhalten habe, haben mir beigebracht, wie ich einkaufen gehen muss, haben mir bei 1000 Kleinigkeiten geholfen. Und wenn man so neu da ist, dann hat man ja erstmal echt keine Ahnung. Und mir wurde ganz viel gedient und das hat es noch schlimmer gemacht. Ich wollte ja nicht, dass mir gedient wird, dass ich jetzt noch Arbeit bin für Leute. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, was dann passiert ist, ist, dass Gott mich wirklich in eine Schule genommen hat und mir eine ganz wichtige Sache beigebracht hat, ganz explizit in diesen ersten Wochen. Und er hat zu mir gesagt, Joana, dienen, das ist wirklich, wirklich mehr als alles andere eine Herzenseinstellung. Und wenn du dich entscheidest, in dieser Zeit hier ein dienendes Herz zu haben, dann ist das so viel wichtiger als alles andere, als alles, was du praktisch tun könntest. Was du praktisch tust und wie viel du praktisch tust, das ist dann egal. Wenn du ein dienendes Herz hast, dann kann Dienen auch bedeuten, dass dir gedient wird. Und dann ist das trotzdem Dienen von deiner Seite, obwohl gedient wird, wenn du das einfach geschehen lässt und einfach dein Herz ein dienendes Herz ist. Genau, das ist kurz die Einleitung jetzt gewesen in das Thema heute. Es geht, wie gesagt, um so ein dienendes Herz. Und wir werden uns so im Laufe des Morgens ein bisschen damit beschäftigen, wie ein dienendes Herz aussehen kann oder wie das aussieht nach Jesus Herzen. Aber bevor ich jetzt über dieses Herz rede, möchte ich eigentlich noch mal ein bisschen darüber reden, was denn da eigentlich meine Einstellung war, als ich ins Ausland gegangen bin. Ich glaube nämlich, dass das eigentlich sogar eine recht verbreitete Einstellung ist, die wir oft vom Dienen haben oder wo ich auch merke, dass ich die immer wieder habe, diese Einstellung. Und zwar, das ist dieses Bild, dass Dienen bedeutet, dass jemand ganz viel hat von irgendwas, Zeit vielleicht, Ressourcen, Kraft, was auch immer, und jemandem abgibt, der nicht so viel davon hat oder der gar nichts davon hat. Und da gibt es dann so eine recht klare Einteilung oder so eine Trennung in wer der Geber ist in einer Situation und wer eher der Empfänger ist in einer Situation. Und wie ich das auch gedacht habe, ich komme jetzt nach Argentinien, um zu helfen. Ein ganz klares Umzu. Und ich werde richtig was verändern und mir soll eben nicht gedient werden, denn ich will ja jetzt dienen und deswegen will ich auch gar nicht den Anschein erwecken, als würde ich irgendwie Hilfe brauchen oder als sollte mir gedient werden, denn ich möchte ja dienen und mich nicht damit aufhalten. Das sollte jetzt irgendwie denken, sie müssten mir dienen. Und an dieser Einstellung, da ist natürlich grundsätzlich auch einiges total richtig dran, abgeben zu wollen, von seinem Überfluss zu teilen und so weiter. Aber ich glaube, es gibt eine Gefahr und die möchte ich heute so ein bisschen ansprechen, weil ich glaube, dass die auch sehr wichtig ist, wenn wir uns mit diesem großen Thema Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und das ist die Gefahr, dass die Person, der ich helfen möchte, immer mehr von einem Gegenüber, was mit mir auf Augenhöhe steht, zu einem Hilfsobjekt wird. Und dass es dann nur noch darum geht, dass ich dieser Person helfe. Und dass die Beziehung zwischen mir und dieser Person genau dadurch definiert ist, dass es eine Hilfsbeziehung ist, aber nicht so sehr eben diese Beziehung von Herz zu Herz auf Augenhöhe. Genau, und wie gesagt, gerade wenn wir global auf dieses Thema Gerechtigkeit schauen, aber auch lokal hier bei uns, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass wir uns am besten vorher damit auseinandersetzen, mit unserer Herzenshaltung. Denn die Frage ist eigentlich, was sehen wir in Menschen? Wie sehen wir Menschen? Wie sehen wir die Menschen, denen wir helfen möchten, egal wo sie sind auf der Welt? Das Ding ist nämlich, was kann passieren, wenn man das nicht macht oder was kann passieren, was passiert oft zum Beispiel in Projekten, in Entwicklungsprojekten, in den sogenannten Entwicklungsländern, in den ärmeren Ländern dieser Welt, wenn man nicht ganz so reflektiert vielleicht an diese Einstellung herangeht. Und was tatsächlich ein ziemlich verbreitetes Phänomen ist, ist, dass in ganz vielen Projekten weltweit sehr, sehr viel und sehr, sehr gut gemeint und sehr, sehr praktisch umgesetzt, auch wirklich effektiv geholfen wird. Es werden Brunnen gebaut, es werden Schulen gebaut und so weiter und so fort. Es werden sehr gute Ideen umgesetzt, die das Leben von Menschen einfacher machen sollen, überall. Aber gleichzeitig ist eine Auswirkung davon auch oft, dass die Empfänger von diesen Hilfeleistungen sich, nachdem sie diese Leistung empfangen haben, unwürdiger fühlen als vorher, unterlegener fühlen als vorher, dümmer fühlen als vorher und irgendwie einfach nicht gebraucht und unnütz oder irgendwie schlecht. Und sie haben jetzt vielleicht materiell gesehen mehr, als sie vorher hatten, weil sie jetzt einen neuen Brunnen haben oder weil sie eine Schule haben, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie, was ihre Würde angeht, mehr haben als vorher. Und das kann passieren, wenn diese Beziehung eben so scheinbar klar eingeteilt ist in wir kommen, um zu helfen, ihr seid die, die Hilfe brauchen oder ihr seid die, die unterentwickelt sind und wir sind die, die jetzt helfen und die die Dinge verbessern. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube aber, dass dieses Problem oder dieses Phänomen, kann man vielleicht sagen, gar nicht nur in diesem globalen Kontext auftreten kann, sondern dass man das auch übertragen kann auf ganz andere Situationen des Dienstes. Auch wenn ich einem Freund helfe oder einer fremden Person, die ich noch nie gesehen habe, was auch immer das für eine Situation ist, wenn ich irgendwie jemandem helfe, dann kann die Art und Weise, wie ich das tue, dem anderen das Gefühl geben, dass die Person halt so ein bisschen dümmer sei oder es halt doch nicht so ganz alleine hinkriegt und halt definitiv auf mich angewiesen ist. Und das muss man selber überhaupt gar nicht so meinen. Man muss das nicht denken, man muss gar nicht meinen, dass die Person dümmer ist oder unterlegener ist. Und man kann auch sehr, sehr freundlich dabei sein und trotzdem kann das als Effekt, als Gefühl bei einer Person hängen bleiben, eben genau dann, wenn die Beziehung zu dieser Person dadurch definiert ist, dass man eben hilft, wenn das die Beziehung definiert. Und da fragt man sich doch irgendwie, kann das sein? Kann das die Frucht von Dienen sein? Dienen ist so wichtig und Jesus macht klar im Neuen Testament, wie wichtig ihm dieses Dienen ist und dass er ist der Diener schlechthin. Kann das sein, dass dann das die Frucht ist, irgendwie die Folge ist, dass man dient und Menschen fühlen sich sogar unwürdiger danach oder fühlen sich irgendwie unterlegen? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage und die Antwort ist natürlich nein. Das muss nicht so sein. Und es geht natürlich darum, dass Menschen sich gewürdigt fühlen, wenn wir ihnen dienen. Aber wenn wir so eine Frage haben, okay, wie funktioniert das denn dann? Dann ist es immer gut, sich direkt Jesus anzuschauen, direkt in die Bibel zu gehen und zu schauen, wie hat Jesus denn gedient? Wie dient er denn? Wie lebt er denn? Und genau das wollen wir heute machen. Genau, und wir schauen uns eine Geschichte aus der Bibel an, aus Johannes 4. Das ist die Geschichte mit der Frau am Brunnen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Und manche von euch haben mich da auch schon drüber reden gehört. Für die tut es mir jetzt ein bisschen leid, aber ich rede einfach trotzdem wieder darüber. Genau, weil in dieser Geschichte einfach so wunderschön die Art und Weise des Dienstes rauskommt, wie Jesus dient. Genau. Also einmal hier Johannes 4, Vers 7 bis 26 oder eigentlich fängt schon ein bisschen vorher an, aber ich beziehe mich hauptsächlich auf diesen Teil. Was ist die Situation? Und kurz vorher noch, ganz, ganz wichtig bei dieser Geschichte ist wieder der kulturelle Hintergrund, um das verstehen zu können, was da eigentlich passiert. Und deswegen versuchen wir den jetzt gemeinsam so ein bisschen aufzuknacken. Was ist die Situation? Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, er geht durch Samarien. Und es ist gerade so Mittagszeit und Jesus wird müde und seine Jünger gehen ins nächste Dorf, um was zu essen zu kaufen und Jesus möchte sich ausruhen und setzt sich auf den Jakobsbrunnen und er sitzt da und wartet. Und auf einmal kommt eine Frau und die geht zum Brunnen, das heißt, sie möchte Wasser holen und sie kommt so auf Jesus zu. Und jetzt kann man denken, ja, das ist jetzt eigentlich eine relativ normale Situation. Eine Frau kommt halt zum Wasser holen. Aber was man wissen muss, ist, dass die Frauen in der damaligen Zeit eigentlich immer in Gruppen Wasser holen gegangen sind, einfach weil das sicherer für die war und weil das auch gesellschaftlich also angesehen war, dass man nicht alleine als Frau unterwegs ist. Und jetzt, genau, dazu kommt noch, dass die Frauen eigentlich immer in der Dämmerung Wasser holen gegangen sind, weil es natürlich viel kühler war, aber jetzt sind wir gerade in der prallen Mittagssonne. Also ist, dass da jetzt gerade so eine Frau alleine auf Jesus zukommt, eigentlich eher ungewöhnlich. Und Jesus merkt das und sieht das. Und was bedeutet das gerade? Oder was kann man da interpretieren, dass diese Frau auf Jesus zukommt, um alleine Wasser zu holen? Das heißt ziemlich wahrscheinlich, dass diese Frau eine sozial ausgeschlossene Frau ist. Sie kann mit niemand anders Wasser gehen holen, weil niemand mit ihr Wasser gehen holen möchte. Und das heißt, sie muss alleine gehen und sie geht mittags. Und wie gesagt, Jesus sieht diese Frau und direkt ist sein Herz bewegt und Jesus ist ergriffen von Erbarmen, weil er einfach Jesus ist. Und er möchte ihr helfen, er möchte dieser Frau dienen. Und er möchte ihr Herz erreichen. Und was macht er jetzt? Jesus spricht sie an und er sagt zu ihr, das lesen wir, in Vers 7, eine Samariterin kommt, um Wasser zu schöpfen und Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Ja, er spricht sie halt an. Wiederum muss man jetzt aber wissen, dass das, was Jesus da gerade macht, mit diesen paar Worten einfach diese Frau anzusprechen, jeglichen gesellschaftlichen Kodex bricht, den es quasi in einer Interaktion von Mann und Frau zu der damaligen Zeit gab. Warum? Wir befinden uns auf samaritischem Gebiet. Diese Frau ist eine Samariterin, Jesus ist ein Jude. Die Juden hassen die Samariter hassen die Juden, waren verfeindete Volksgruppen. Und die haben, wenn es sich nicht absolut vermeiden ließ, nicht miteinander geredet, nicht freiwillig. Und Jesus spricht diese Frau einfach an, freiwillig, aus dem Nichts heraus. Erster Punkt. Zweiter Punkt, sie ist eine Frau, er ist ein Mann. Männer haben zu der damaligen Zeit nicht in der Öffentlichkeit einfach so mit Frauen geredet. Das war ein absolutes No-Go, vor allem nicht, wenn sonst jemand dabei war. Und Jesus macht es trotzdem. Dritter Punkt, Jesus spricht ja nicht einfach irgendwie über das Wetter oder begrüßt die Frau oder sonst was, sondern Jesus sagt zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Das heißt, Jesus bittet diese Frau um etwas. Er bittet direkt um Hilfe. Und das wiederum in dem Kontext, dass ein Jude, ein Samariter um Hilfe bittet, ist undenkbar. Dass ein jüdischer Mann eine samaritische Frau um Hilfe bittet, ist noch undenkbarer. Und Jesus macht es trotzdem. Und eigentlich ist das für ihn, was er gerade macht, total demütigend, dass er sich in diese Position begibt, sie um etwas zu bitten. Sie, die Samariterin, mit der er eigentlich gar nichts zu tun haben wollen würde, wenn er ein anderer Jude wäre. Mit dieser Frau bittet er um Hilfe und damit demütigt er sich. Und er macht es trotzdem. Und die Frau, die merkt das natürlich und die merkt, dass wie Jesus sich da verhält, eigentlich total komisch ist. Und die muss sich in diesem Moment echt gedacht haben, dass Jesus irgendwie nicht ganz normal ist, dass er nicht ganz richtig im Kopf ist. So verhält man sich nicht. Naja, was steckt dahinter? Warum bittet Jesus diese Frau um Hilfe? Wie gesagt nochmal, wir gucken uns diese Geschichte an, um ein bisschen rauszufinden, wie Jesus dient. Und was bewirkt das, was er gerade macht, dass er diese Frau um Hilfe bittet? Was bewirkt das? Das bewirkt, dass er diese Frau extrem ehrt. Sie ist eigentlich nicht für ihn auf Augenhöhe oder ein anderer jüdischer Mann in diesem Moment, für die sie diese Frau absolut nicht als ein Gegenüber betrachten. Aber dadurch, dass Jesus sie um Hilfe bittet, begibt er sich quasi mit ihr auf Augenhöhe und ehrt sie total und sagt, ich bin auf dich angewiesen, und er behandelt sie damit absolut als ein Gegenüber. Und das ist für die damalige Zeit echt überwältigend eigentlich, was er da macht. Und Jesus sagt zu ihr oder drückt ihr ganz klar aus, dass er ihre Hilfe braucht, weil er selber kein Gefäß hat, um Wasser zu schöpfen, aber er hat Durst und er braucht jetzt das Gefäß dieser Frau und er braucht, dass sie ihm hilft. Jetzt kommt ein ziemlicher Dialog zwischen Jesus und der Frau, den wir auch ein bisschen auseinandernehmen, aber nicht zu sehr, weil das einfach viel zu weit führen würde. Deswegen fasse ich das ein bisschen zusammen. Wir sehen jetzt an der Reaktion dieser Frau, dass sie ziemlich geschockt ist oder ziemlich überrascht ist von dem, was Jesus gerade getan hat. Denn sie sagt zu ihm, oder steht sogar wörtlich hier in Vers 9, die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Und sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Man sieht also, dass diese Frau Jesus überhaupt nicht einordnen kann und sein Verhalten nicht einordnen kann. Und sie spielt auf diesen Geschlechterpunkt an. In der deutschen Übersetzung kann man das nicht ganz so gut nachempfinden, aber wenn man in den Urtext schaut, dann sieht man eigentlich, wie sie das extrem so rausstellt, dass sie eine Frau ist und er ein Mann und dass das doch überhaupt nicht zusammenpasst. Und es sieht so aus, als würde sie jetzt da irgendwie gerne von ihm eine Antwort drauf haben, warum er das jetzt macht, warum er als Mann sie als Frau anspricht. Aber interessant ist jetzt, dass Jesus auf diesen Punkt eigentlich gar nicht eingeht. Warum geht er nicht drauf ein? Weil er sich nicht mit ihr streiten möchte, weil er gar nicht diskutieren möchte, sondern Jesus möchte auf was ganz anderes hinaus. Und das sehen wir im Folgenden. Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus bringt dieses lebendige Wasser rein, dieses geheimnisvolle, lebendige Wasser, was er der Frau gerne geben möchte. Jesus möchte, dass sie ihn kennenlernt und Jesus möchte, dass sie dieses lebendige Wasser kennenlernt, was er ihr als Hilfe geben möchte. Und eigentlich, weil diese Frau ja gar nicht wissen kann, was das für ein lebendiges Wasser ist, es ist ja total komisch, was soll denn lebendiges Wasser sein, schreit das, was Jesus hier sagt, danach, dass sie ihn fragt. Okay, was ist denn lebendiges Wasser? Aber jetzt sehen wir wiederum an der Reaktion der Frau, dass sie noch nicht ganz so weit ist. Ihr Herz ist irgendwie noch nicht offen, sich darauf richtig einlassen zu können. Und sie rudert nochmal zurück. Und man merkt jetzt richtig an ihrer Reaktion, dass sie einfach nicht so viel von Jesus hält. Dass sie ihn einfach irgendwie komisch findet. Und sie stellt eine ziemlich provokante Frage, indem sie, und das kürze ich jetzt ein bisschen ab, indem sie auf diesen jahrelangen Konflikt anspielt, der zwischen Juden und Samaritern geherrscht hat, auf dieses leidige Thema, wo jetzt von wem die Samariter abstammen und ob sie jetzt ein heidnisches Volk sind, wie auch immer, und indem sie nämlich auf Jakob Bezug nimmt und darauf Bezug nimmt, wem denn jetzt eigentlich der Brunnen gehört, ob Jakob den Brunnen den Samaritern gegeben hat oder ob Jakob den Brunnen den Juden gegeben hat und so weiter. Und diese Reaktion, die sie da gibt, die schreit wiederum von Jesus Seite eigentlich danach, dass er total mit ihr in eine Diskussion kommt und dass er anfängt, wirklich sich mit ihr zu streiten über diesen Punkt. Das hätte auf jeden Fall, es war so eine Steilvorlage für eine Diskussion, wenn Jesus irgendein anderer ganz normaler Jude gewesen wäre. Dann wäre diese Situation ziemlich sicher auf einen Streit hinausgelaufen. Aber was passiert? Jesus geht wieder einfach überhaupt gar nicht auf dieses Konfliktthema ein. Warum? Weil er sich nicht mit ihr streiten möchte. Das ist nicht der Punkt, das ist nicht, worum es geht. Es geht ihm nicht darum zu diskutieren. Und er weist sie auch nicht dafür zurecht, dass sie so eine provokante Frage stellt oder so, als Frau ihm gegenüber, sondern er redet einfach weiter von diesem geheimnisvollen, lebendigen Wasser und erklärt das noch so ein bisschen. Und wie gesagt, was möchte Jesus? Jesus möchte, dass sie dieses Wasser kennenlernt. Und dann sagt er zu ihr: Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben weiterfließt. Jesus redet weiter über das Wasser. Jesus Herz ist es, dass diese Frau dieses Wasser kennenlernt und dass sie anfängt, nach dem Wasser zu fragen. Was macht die Frau? Und da gibt es jetzt mehrere Interpretationen, wie man das, was sie jetzt sagt, lesen kann. Ich schlage jetzt einfach mal eine vor. Ich glaube, sie macht sich ein bisschen über Jesus lustig. Und sie sagt zu ihm: Bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von dem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche auch nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Sie hat noch nicht verstanden, worum es geht. Sie hat noch nicht verstanden, was das für ein Wasser ist. Und sie denkt sich vielleicht immer noch, boah, dieser Typ, ich weiß überhaupt nicht, was der von mir will und was der redet. Der redet von lebendigem Wasser, was soll das sein? Und der sagt, das wird in mir zu einer Quelle. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Was ist das für einer? Naja, und sie kann sich nicht so ganz auf ihn einlassen. Und jetzt ist Jesus einfach unglaublich, weil er schon wieder sich nicht aus der Ruhe bringen lässt davon, sondern er lässt das einfach stehen, was die Frau sagt. Und er versucht nicht, sich zu rechtfertigen, er versucht nicht irgendwie jetzt die Frau zurechtzuweisen, dass sie so provokante Fragen stellt. Aber wir sehen auch, dass an dieser Stelle das Gespräch irgendwie an einem Punkt angekommen ist, wo es einfach nicht mehr so richtig weitergeht. Jesus redet von dem Wasser, die Frau redet von Geschlecht und von Juden und Samaritern und naja, macht sich eventuell ein bisschen über Jesus lustig. Und sie ist noch nicht bereit, nach diesem Wasser zu fragen und ihr Herz wirklich zu öffnen. Und was passiert jetzt? Und das ist so interessant und so cool für uns zu sehen. Man sieht in diesem ganzen Gespräch, wie Jesus sich einfach total vom Heiligen Geist leiten lässt. Und er geht jetzt einfach eine Stufe weiter auf diesem Weg, sich der Frau zu offenbaren. Und er empfängt ein prophetisches Wort für die Frau und er sagt zu ihr: Geh und ruf deinen Mann und bring ihn her. Und dann sagt die Frau zu ihm: Ich habe keinen Mann. Und jetzt antwortet Jesus, wie gesagt, er hat ein prophetisches Wort empfangen, jetzt antwortet Jesus mit einem Wort der Erkenntnis und spricht direkt in das Leben der Frau rein und er sagt zu ihr: Stimmt, du hattest 5 Männer und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Boom. heutzutage würde man sagen, in your face. Das ist eine ziemlich direkte Ansage und da offenbart Jesus gerade ein wirklich sehr intimes oder einen sehr intimen privaten Teil aus dem Leben dieser Frau. Und gleichzeitig ist das, was gerade passiert ist, der absolute Wendepunkt dieser Geschichte. Was macht die Frau? Die Frau lenkt direkt vom Thema ab. Es ist hier ganz sichtlich unangenehm, was da gerade passiert ist, was da gerade aufgedeckt wurde, weil sie auf einmal erkennt, oha, dieser Mann ist ein Mann Gottes, das ist ein Prophet und er weiß Dinge über mich und er hat recht. Der kam mir vor wie so ein komischer Kauz, aber das ist ein Mann Gottes. Und sie wirft sofort wieder eine Frage ein und dieses Mal ist es eine theologische Frage und sie fragt Jesus quasi über dieses große Thema wieder zwischen Juden und Samaritern, wo der richtige Ort der Anbetung ist. Aus dem Nichts, also ich bin fast ein bisschen fasziniert davon, wie schlagfertig sie ist, dass sie sofort mit dieser Frage kommt, sagt sie zu Jesus, Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Und genau, man kann jetzt diese Stelle oder diese Antwort von dieser Frau oder diese Frage von dieser Frau so lesen, dass sie wieder einfach auf diesen Konflikt zwischen Samaritern und Juden hinaus will, dass sie wieder auf das Thema zurückkommen will. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man diese Stelle sich anschaut, was vielleicht noch viel tiefer hinter dieser Frage steht, die sie stellt. Und an Jesus' Reaktion sehen wir, dass er auch was anderes sieht, was eigentlich hinter der Frage dieser Frau stellt. Denn vorher, wenn die Frau irgendwie versucht hat, so ein Thema anzuschneiden, was eher so, ja, vielleicht ein bisschen schwieriges Thema war, was irgendwie Konfliktpotenzial geborgen hat, dann ist Jesus da nicht drauf eingegangen und wollte einfach nicht mit ihr diskutieren, wollte sich nicht streiten. Und jetzt stellt sie diese Frage und Jesus geht volle Kanne drauf ein. Und was macht er? Indem er auf diese theologische Frage dieser Frau eingeht, ehrt er sie damit als theologisches Gegenüber. Er lässt es stehen, dass diese Frau sich mit ihm über ganz wichtige theologische Fragen unterhalten darf und damit ehrt er sie über alle Maßen für den damaligen Kontext. Und wir müssen uns das nochmal ein bisschen zu Gemüte führen, was gerade passiert ist. Gerade wurde dieser allergrößte Schwachpunkt der Frau offenbart, Jesus hat den offenbart durch dieses prophetische Wort, wahrscheinlich der Grund, warum diese Frau alleine mittags zum Brunnen gehen muss und nicht abends mit den anderen Frauen. Dieser Schwachpunkt, ja diese Scham auch und ja diese Sünde der Frau wurde gerade offenbart. Und vielleicht steckt jetzt hinter dieser Frage, die sie stellt, nämlich die Frage nach dem Ort der Anbetung, was viel Tieferes, als was man so auf den ersten Blick darin lesen kann. Die Frau fragt, wo ist der Ort der Anbetung? Ist der in Jerusalem, wie ihr Juden sagt, oder ist der auf dem Berg Gerasim, wie die Samariter sagen? Wo ist der Ort, wo man Gott begegnen kann? Wo ist der Ort der Begegnung mit Gott? Und was ist der Ort der Begegnung mit Gott? Das ist der Ort, wo man Vergebung der Sünden empfangen kann. Das ist der Ort, wo die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Das ist der Ort, wo man irgendwie in die Gegenwart des Heiligen Gottes treten kann. Und sie fragt, oder man kann ihre Frage so verstehen, und ich glaube, dass Jesus sie so versteht, wo ist der Ort, wo ich hingehen kann mit meiner Schuld? Mit dem, was du gerade offenbart hast. Und sie stellt diese Frage ja sehr, sehr schnell, nachdem Jesus ihre Sünden offenbart hat und offengelegt hat. Vielleicht ist das eine Frage, wissen wir nicht, aber vielleicht ist es eine Frage, die sie schon lange bewegt hat. Diese Frage, gibt es eigentlich für mich noch einen Ort der Anbetung, einen Ort der Vergebung? Und ich liebe Jesus einfach so sehr für das, was er jetzt tut. Jesus ist so unglaublich gut und so unglaublich liebevoll. Anstatt, dass er jetzt in irgendeiner Weise diese Frau zurechtweist für das, was in ihrem Leben war oder ist, oder dafür, dass sie vom Thema ablenkt oder wie sie sich vorher verhalten hat, anstatt, dass er das tut, ehrt er sie, wie gesagt, so sehr, indem er sie als theologisches Gegenüber ernst nimmt und auf diese Frage antwortet. Und außerdem setzt er noch weit mehr oben einen drauf. Und er antwortet ihr nicht einfach irgendwie, er kaspert das jetzt nicht so irgendwie ab, sondern jetzt offenbart ihr Jesus, und das lesen wir gleich, die zentrale Lehre über Anbetung im Neuen Testament. Dieser Frau, dieser samaritischen Frau, deren Sünden gerade offenbart wurde, der offenbart ihr direkt danach die zentrale Lehre. Was ist das für eine Ehre, was ist das für eine Wertschätzung, die Jesus dieser Frau gegenüber ausdrückt? Und er sagt zu ihr: Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig darüber, über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist unglaublich, was Jesus gerade offenbart. Das ist dieses völlig Neue, was erst durch ihn in die Welt gekommen ist. Dass auf einmal der Ort der Begegnung mit Gott nicht mehr abhängig ist von einem Ort oder nicht mehr abhängig ist davon, ob es jetzt in Jerusalem oder auf dem Berg Gerasim stattfindet, sondern dass der Ort der Begegnung mit Gott jetzt überall sein kann, weil wahre Anbetung jetzt im Geist und in der Wahrheit ist. Das ist etwas Bahnbrechendes für diese Zeit. Uns ist das so oft so klar, aber das hat Jesus ja erst bewirkt, das hat Jesus ja erst in die Welt gebracht. Und sie ist die Erste, die das direkt von ihm hört. Das sagt Jesus gerade nicht seinen Jüngern, sondern das sagt Jesus gerade dieser samaritischen Frau am Brunnen. Und er offenbart ihr quasi alles. Und das ist so wertschätzend. Und diese Frau, das sieht man jetzt, die ist inzwischen an einem Punkt angekommen, wo sie aufgehört hat zu diskutieren und wo sie einfach richtig tief berührt ist. Warum? Weil sie auf einmal gemerkt hat, dass es wirklich um ihr Leben geht. Weil sie gemerkt hat, das ist gerade richtig relevant und was hier passiert, das ist gerade kein komisches Gespräch mehr mit einem komischen Mann am Brunnen, sondern das ist gerade richtig ernst. Aber sie ist auch ein bisschen verwirrt, das sehen wir jetzt wiederum an ihrer Reaktion. Sie kann das nicht ganz verstehen, was Jesus gerade gesagt hat. Und sie sagt zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und sie sagt quasi: Wow, was du da sagst, das ist ziemlich hoch und ich verstehe das nicht so ganz, aber ich habe eine Hoffnung im Leben und ich habe die Hoffnung, dass der Messias kommt, dass er auch zu mir kommt und dass ich dann auch verstehen werde, dass er das erklären wird. Und jetzt setzt Jesus noch einen obendrauf. Er sprengt echt alles. Und was Jesus jetzt macht, das ist was sehr, sehr Seltenes, was wir im Neuen Testament nicht oft sehen, dass Jesus sich direkt einer Person offenbart. Und genau das macht er jetzt. Und er sagt zu der Frau, die gerade gesagt hat, ich wünsche mir, dass der Messias kommt und dass ich dann verstehen werde, dieser Frau sagt er ins Gesicht: Ich bin der Messias, ich bin's. Und er sagt zu ihr: Du musst nicht mehr warten, du musst nicht mehr suchen, du musst nicht mehr dich hinter deiner harten Schale verstecken und fertig sein wegen der Sünde in deinem Leben. Ich bin gekommen und ich bin da. Und ich bin gekommen, um dich zu retten und ich bin gekommen, um dir zu dienen, um dir zu zeigen, was wirkliches Dienen bedeutet. Und ich sehe dich und ich liebe dich. Und der Ort der Anbetung, der ist auch für dich zugänglich, weil du im Geist und in der Wahrheit anbeten kannst. Das ist das, was Jesus macht. Er offenbart sich direkt in das Leben der Frau hinein, sodass sie versteht, dass der Messias schon gekommen ist und dass sie Leben haben kann. Und das ändert alles. Das ändert alles im Leben dieser Frau. Sie wird komplett transformiert durch das, was gerade passiert ist. Und es hat diesen ganzen, ganzen langen Prozess dieses Gesprächs gebraucht, damit Jesus wirklich so ihr Herz erreichen konnte. Am Anfang ging das nicht. Am Anfang hat diese Frau einfach einen durstigen Mann gesehen. Und dann hat sie einfach nur einen Juden gesehen. Und dann hat sie vielleicht einen Rabbi gesehen, der irgendwie über politische, theologische Fragen reden kann. Und dann sieht sie auf einmal einen Propheten. Dann sieht sie einen Propheten und sie merkt, dass dieser Prophet direkt in ihr Leben reinspricht. Und ganz am Schluss, dadurch kann sie den Messias sehen. Dadurch sieht sie den Christus. Und das verändert ihr ganzes Leben. Aber das konnte nur passieren, weil Jesus diesen langen und sehr, sehr demütigen Weg gegangen ist, wie er sich der Frau offenbart hat. Dass Jesus nicht gekommen ist direkt und gesagt hat, ja, ich bin der Messias und ich sehe da Sünde in deinem Leben und ich habe hier einen 5-Punkte-Plan für dich, wie du dein Leben verändern kannst und dann wird es vielleicht wieder besser mit dir. Das hat Jesus nicht getan. Jesus ist nicht hingegangen und ist als der Superdiener erschienen und hat der Frau gesagt, was Sache ist, sondern Jesus war sehr, sehr demütig und er hat sich von Anfang an mit ihr auf Augenhöhe gestellt und sie als ein Gegenüber behandelt und ihr unglaublich viel Wertschätzung entgegengebracht. Und das hat ganz langsam angefangen, ihr Herz zu erobern und ihr Herz zu öffnen für ihn, sodass als dieses prophetische Wort kam, es direkt in ihr Herz fallen konnte und sie eine Offenbarung darüber hatte, wer Jesus ist. Und das ist, wie Jesus dient. Jesus dienen ist absolut wertschätzend. Und darum geht's heute letzten Endes. Das ist das, wovon wir reden, wenn wir von Dienen reden. Weil Dienen nämlich niemals ist, dass man Menschen irgendwie von oben herab begegnet, auch nicht ein ganz bisschen, auch wenn man das eigentlich gar nicht will, aber es passiert irgendwie trotzdem so, ja, ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, jetzt hat die Person das Gefühl, sie ist ein bisschen unfähiger als ich, aber ja, ist nicht so schlimm. Das ist nicht der Punkt. Selbst wenn man Personen überlegen ist, und das wird passieren, wenn wir uns mit diesen Themen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und so weiter auseinandersetzen, wenn wir Menschen helfen wollen, wenn wir materiell praktisch helfen wollen, weil sie wirklich Hilfe brauchen, dann wird es passieren, und das ist ganz natürlich, dass wir in einigen Punkten überlegen sind, was Technologie angeht, was Expertise angeht, was auch immer. Aber die Frage ist, wenn wir so dienen und wenn das ist, was am Ende dabei rauskommt, wenn das durchscheint, dieser Punkt, dass wir so überlegen sind, dann ist die Frage, ob das den Menschen wirklich dienen wird. Weil dann wird es vielleicht kurzfristig materiell was in ihrem Leben verändern, aber es wird auch tendenziell genau diese Folge haben, dass Menschen sich dumm fühlen und dass Menschen sich unfähig fühlen. Und Jesus war ja auch in der Situation. Jesus war ja auch dieser Frau absolut überlegen. Warum? Erstens, weil er ein Jude war, oder vielleicht erstens, weil er ein Mann war, oder erstens, weil er ein Jude war. Auf jeden Fall war er ein Mann und ein Jude. Das allein hat schon gereicht. Dann, weil er ein Prophet war und viel in das Leben dieser Frau reinschauen konnte. Und dann, und das ist das Allerwichtigste, weil er der Sohn des allmächtigen Gottes ist. Natürlich, wer, wenn nicht Jesus, war dieser Frau überlegen in allem, in allem. Und wie gesagt, er hätte ihr das ganz schnell ganz klar machen können. Aber er hat es nicht gemacht, weil er ihr nicht zeigen oder weil er bei ihr nicht das Gefühl bewirken wollte, dass er überlegen ist. Und es war ihm sehr egal, das sieht man an dem, wie er dieses Gespräch geführt hat, es war ihm sehr egal, dass Jesus gerade am Anfang des Gesprächs überhaupt nicht gut weggekommen ist. Es war ihm sehr egal. Es hat ihn nicht gekratzt, er hat einfach weitergemacht. Es war nicht wichtig, wie er auf die Frau wirkt. Es war ihm nicht wichtig, dass sie in ihm den tollen Diener sieht, diesen Menschen, der jetzt gekommen ist, um ihr zu helfen. Das war ihm nicht wichtig. Er wollte, dass diese Frau anfängt, sich zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das hat er ihr gezeigt, indem er sie wertgeschätzt hat. Und indem Jesus sie wertgeschätzt hat, hat Gott selbst sie wertgeschätzt. Und er hat ihr dadurch zeigen können, wie Gott sie sieht, indem er sie wertschätzt. Und das ist bahnbrechend. Und ich glaube, das ist für uns der Schlüssel, wenn wir uns mit diesem Thema Dienen befassen. Letzten Endes, glaube ich, geht es um Wertschätzung. Und letzten Endes geht es darum, dass wir in anderen Personen eben nicht ein Hilfsobjekt sehen oder einfach nur die gebrauchte Hilfe sehen und dass das ist, was die Beziehung ausmacht, sondern dass wir in Personen eine Persönlichkeit sehen, die absolut geliebt ist von Gott, in die Gott so viel reingelegt hat. Und die jetzt, ja klar, vielleicht in einem Punkt von mir Hilfe braucht und das ist auch völlig in Ordnung, aber deren Beziehung zu mir, ich nicht darüber definiere, dass sie eben Hilfe braucht, sondern über Wertschätzung definiere. Und genau, man kann das so stark bei Jesus sehen, einfach indem er das, wie er das macht, dass er letzten Endes dieses durch sein Dienen dieses Leben der Frau komplett verändert und komplett umkrempelt und ihr wirklich hilft, ihr Leben auch wieder auf die Reihe zu kriegen und wirklich auch ganz praktisch Gutes zu bewirken in ihrem Leben. Aber wie ist ihre Beziehung geprägt? Eben nicht davon, dass er hingeht und sie sagt, dass sie Hilfe braucht, sondern, ich fasse das nochmal kurz zusammen, indem er als allererstes hingeht und sie um Hilfe bittet. Das ist sein Dienen. Er bittet sie um Hilfe. Und als nächstes redet er mit ihr ganz, ganz intensiv und er behandelt sie als ein Gegenüber und er schätzt sie wert und macht so ganz klar, wie er sie sieht. Und was er auch macht, ist, er offenbart sehr viel von sich und er erfährt auch sehr viel über diese Frau. Das ist halt ein wirklicher Austausch zwischen den beiden. Es ist nicht so, dass der eine viel weiß und der andere wenig, sondern die wissen beide auf einmal recht viel voneinander. Und dann, auch wenn ich da jetzt gar nicht weiter drüber eingegangen bin, dann geht es noch weiter und Jesus gibt ihr am Ende sogar noch einen Auftrag und er spricht ihr zu, er spricht ihr Vertrauen zu, indem er ihr sagt, geh und hol die anderen Leute aus dem Dorf, denn sie sollen mich auch kennenlernen. Und er traut ihr was zu, er sieht was in ihr und er spricht das aus, er sieht ihr Potenzial und er spricht ihr Vertrauen zu. Und sie arbeiten quasi zusammen. Er schätzt sie wert, auch dadurch, dass sie zusammen dieses Ding durchbringen, dass sie zusammen sich dafür einsetzen, dass andere Jesus auch noch kennenlernen. Genau, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu uns und zum Abschluss dieser Predigt. Was hat das mit uns zu tun? Wie gesagt, angeregt durch diese Predigtreihe haben wir schon über ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten geredet, irgendwie Menschen zu helfen oder Menschen Gutes zu tun. Und wie das ganz praktisch aussehen wird bei uns allen, das ist bei jedem anders. Das ist wirklich bei jedem anders. Bei den einen wird es mehr ein Dienen sein über Ländergrenzen hinweg, wie Susanne das vorhin angesprochen hat, Amnesty International. Das sind immer sehr globale, große Themen. Bei anderen wird es um die Witwen und Waisen hier vor Ort gehen, die auch Hilfe brauchen und denen wir auch dienen und in Gerechtigkeit begegnen können. Aber die Sache ist, ganz egal, um welche Art, um welche Situation des Dienstes geht, ich glaube, was vor allem anderen und vor allem vor dem ganzen Materiellen und Praktischen, was man tun kann, in dieser Welt fehlt, ist, dass wir Menschen so sehen und Menschen so begegnen, wie Jesus dieser Frau im Brunnen begegnet ist, indem wir ihnen ausdrücken, wie geliebt sie sind und wie wertgeschätzt sie sind. Und dann wiederum ist natürlich Dienen, und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, absolut situationsabhängig. Man kann auf keinen Fall jetzt diese Geschichte nehmen und eins zu eins einfach auf irgendeine Dienstsituation übertragen, weil es eine komplett andere Sache ist, ob man sich zum Teil jahrelang um die Pflege einer kranken Person kümmert oder ob man in einem Entwicklungsprojekt arbeitet oder ob man jemandem Nachhilfe gibt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen und das kann man nicht, also das Da muss man individuell schauen, wie Dienen aussieht. Aber auch da, worum es geht und was, glaube ich, für uns alle wichtig ist, ist diese Frage, wie ein dienendes Herz aussieht und wie Jesus gedient hat und auf welche Art und Weise er Menschen begegnet ist, um ihnen Gutes zu tun. Und das Coole ist, da können wir so dankbar für sein, in dem Ganzen, in dem allen, in diesem auch manchmal echt herausfordernden Thema Dienen, da sollen und da dürfen wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Ganz genauso, wie Jesus das auch getan hat. Wir dürfen uns vom Geist leiten lassen, wie wir Menschen begegnen. Und wozu ich uns jetzt einfach einladen möchte, uns alle, ist, dass wir einfach neu, ganz neu auf Jesus schauen und auf den Heiligen Geist schauen und unser Herz genau dafür öffnen. Dass wir einfach das in uns ganz tief einsacken lassen, wie wunderschön Jesus ist und wie unglaublich er ist in seinem Dienen, was er für einen Maßstab setzt, wenn es heißt, Menschen zu begegnen, Menschenherzen zu berühren, Wertschätzung auszusprechen. Das ist Jesus, das macht ihn aus. Jesus ist der Inbegriff von selbstloser Liebe. Und wir können nur durch Jesus irgendwie auch so werden. Immer wenn ich diese Geschichte lese, wie gesagt, das ist meine Lieblingsgeschichte, dann bin ich zuerst mega überwältigt von Jesus, von seiner Art. Und dann bin ich richtig damit konfrontiert, wie ich selber einfach überhaupt nicht so bin, wie ich selber überhaupt nicht so selbstlos bin, wie es so oft, wenn ich versuche, irgendwem zu dienen, dann doch noch so sehr um mich selbst geht und dass ich irgendwie gut dabei wegkomme oder was auch immer. Damit bin ich konfrontiert, wenn ich diese Geschichte lese. Aber das Coole ist, wenn wir zu Jesus gehen, dann möchte und kann er uns immer mehr in sein Bild, in sein Bild verwandeln. Und dann kann er durch seine Liebe zu uns bewirken, dass wir aus dem Überfluss auch so lieben können wie er. Aber es geht wirklich ganz alleine nur durch Jesus. Das können wir niemals selber in uns bewirken. Wir müssen das von Jesus empfangen. Und genau, das Lobpreisteam kommt jetzt nach vorne. Die Gebetsteams können auch gerne nach vorne kommen. Wenn du merkst, in irgendeinem Punkt, boah, diese selbstlose Liebe von Jesus, wie er dieser Frau am Brunnen dient, das ist was in meinem Leben, was ich mir auch mehr wünsche, dass ich so lieben kann, dann komm und geh zu Jesus und empfang das einfach von ihm. Lass dein Herz verändern. Vielleicht gibt es da Situationen auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer, wo du echt merkst, boah, ich komme an meine Grenzen, aber ich möchte so lieben wie Jesus. Dann komm zu Jesus und empfang das von ihm und lass dich von ihm lieben. Und vielleicht gibt es andere Situationen und du merkst eher, boah, vielleicht bin ich sogar die Person, der immer ganz viel gedient wird und ich fühle mich manchmal sogar echt schlecht deswegen. Dann komm und lass dir von Jesus seine unglaubliche Wertschätzung entgegensprechen. Lass dir von ihm sagen, wer du bist, weil nur Jesus kann dir sagen, wer du bist. Und lass dich von ihm an sein Herz lieben und lass deine Identität bestimmen von Jesus. Du bist nicht definiert über Dienen oder dass dir gedient wird oder dass du dienst. Du bist definiert darüber, was Jesus in dir sieht und was Jesus auch in dieser Frau im Brunnen gesehen hat. Genau deswegen, kommt gerne nach vorne beim Lobpreis, lasst für euch beten, wenn das gerade irgendwie wichtig ist. Und genau, lasst uns einfach auf Jesus schauen.